Willkommen zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Sabine Böhler. Die Diagnose Demenz ist eine Herausforderung, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. In unserer Reihe Diagnose Demenz stehen die Angehörigen heute im Mittelpunkt. Mein Gast ist Rosemarie Riem aus München, deren Mann seit etwa 5 Jahren unter Demenz leidet. Sie wird uns gleich berichten, wie sie die Diagnose aufgenommen hat und dann ihren Alltag neu organisieren musste. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Riem.
Guten Morgen.
Das ist jetzt die 4. Sendung der Reihe Diagnose Demenz und mit dabei sind heute wieder die Ärztin Dr. Ursula Sotthong. Neben weiteren Aufgaben ist sie Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern in Köln und Mitautorin des Buches Mit Demenz leben, den Alltag gestalten. Am Telefon für uns heute Morgen Dr. Ursula Sotthong. Hallo.
Ja, guten Morgen nach München.
Ja. Und hier begrüße ich noch im Münchner Radio Horeb Studio Elke Rieger. Sie ist seit 2013 Leiterin der Tagesstätte für Menschen mit beginnender Demenz in München, Berg am Laim, der Malta. Sie sind Leiterin der Malta, Frau Rieger. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder da sind.
Guten Tag.
Das Leben, besonders der Alltag ja von Demenzkranken, ändert sich komplett. Die Diagnose, die zieht sich oftmals über Jahre hin, weil die Demenz so verschiedene Gesichter hat. Frau Riem, wie ist Ihnen denn aufgefallen, dass sich Ihr Mann verändert hat?
Er hat angefangen, sich nicht mehr so gut orientieren zu können. Und das Kurzzeitgedächtnis hat stark nachgelassen. Er hat oft, wenn ich ihm eine Antwort gegeben habe, sofort wieder vergessen, was ich gesagt habe. Und das Gleiche dann nochmal gefragt. Und das hat sich dann oft bis zu 3-4 Mal wiederholt, was also dann schon ungewöhnlich war. Oder wenn er gefragt hat, ja, wie soll ich den Tisch decken, welche Untersätze für die Töpfe möchtest du haben, etc. Dann war er bei der Tür draußen und hat es nicht mehr gewusst und ist dann wieder zurückgekommen. Oder er hat es einfach dann anders gemacht, als ich gesagt habe. Und daran habe ich gemerkt, dass er eben sein Gedächtnis verliert, beziehungsweise dass es schon stark eingeschränkt ist. Und die Vorkommnisse haben sich halt in vielen Bereichen gehäuft. Das heißt, er konnte sich zeitlich schlechter orientieren, wusste dann oft nicht, welcher Wochentag das ist. Oder räumlich, dass er eben bestimmte Dinge nicht gefunden hat oder irgendwo gemeint hat, wir müssten in die Richtung gehen, aber die entgegengesetzte Richtung war richtig. Und so sind es halt viele kleine Dinge, die sich im Laufe der Zeit öfter ereignen und ab einem bestimmten Punkt überlegt man sich, das ist nicht mehr normal. Ich habe auch mit einigen Freundinnen darüber gesprochen, die in meinem Alter sind, die gesagt haben, ach, denk dir nichts, das ist normal, meine vergisst auch dieses und jenes. Aber im Laufe der Zeit dachte ich mir, also das kann so nicht sein. Mhm. Und es kam dann zum Unglück oder Glück dazu, er wurde auf einer Messe ohnmächtig plötzlich aus heiterem Himmel. Und da wurde er dann in der Klinik durchgecheckt. Und die haben aber nichts gefunden. Und ein Jahr später ähnliches Ereignis wieder umgefallen. Und dann hat der Hausarzt veranlasst, dass er zur Neurologin geht. Und die Neurologin hat veranlasst, dass er in die geriatrische Abteilung des Krankenhauses Neuperlach gegangen ist, die übrigens sehr gut ist. Und er wurde dann unter anderem auch Magnetresonanztomographie gemacht. Und da war dann schon so ein leichter Verlust der Hirnmasse.
Sogenanntes MRT.
Ja. MRT, genau. Und er blieb dann 3 Wochen auf dieser Tagesklinik, die die dort haben. Und ja, und dann wurde die Diagnose praktisch schriftlich festgehalten und seither, das war dann im Jahr 2015.
Wie alt war Ihr Mann damals, weil Sie sagen, in unserem Alter?
2015 ist er 79. 79 geworden. 79. Also mein Mann ist Jahrgang 36.
Und wie lange hat sich das dann sozusagen hingezogen? Weil oft wird ja eine Demenz erst spät erkannt. Eine Veränderung des Alltags hat dann meist schon langsam stattgefunden. Das haben Sie uns ja eben auch berichtet. Wann kam Ihnen denn dann der Gedanke bzw. die Befürchtung, dass es eine Demenz sein könnte?
Die Befürchtung hatte ich eben schon seit 2012, aber man möchte es nicht wahrhaben erstmal, denkt sich, das ist nur vorübergehend und es dauert schon eine Weile, bis man den Mut fasst, das sozusagen ärztlich prüfen zu lassen, weil man möchte den Angehörigen nicht verletzen, weil der kommt sich ja dann vor, als wäre er blöd. Mhm. Ja? Und diesen Eindruck wollte ich natürlich unbedingt vermeiden.
Frau Rieger, Sie haben in der Tagesstätte sehr viel Kontakt zu Angehörigen und jeder hat eine andere Geschichte bis hin zur Diagnose Demenz. Lassen Sie uns doch an 1, 2, 3 dieser Wege mit teilhaben, wie Angehörige dann zu Ihnen kommen und schon erzählen, mir ist es daran aufgefallen oder daran aufgefallen.
Ja, unsere Angehörigen, die kommen oft ziemlich verzweifelt zu uns. Zum einen, weil sie merken, dass sich das ganze Umfeld, die Bekannten, Freunde, teilweise auch eigene Verwandte zurückziehen, weil sie mit der Veränderung der Menschen nicht zurechtkommen. Da merken wir schon, wie groß der Redebedarf auch der Angehörigen ist, wie groß der Bedarf ist, dass man ihnen einfach mal zuhört, dass man da ist, dass man ihr Leid, das sie auch ein Stück weit mit sich tragen, aussprechen können und dass sie tatsächlich jemand haben, der auch Verständnis dafür hat. Es ist oft so, dass die Angehörigen merken, dass sie überhaupt keine Erholungsmöglichkeiten mehr haben, überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, Luft zu tanken, Energie zu tanken und Luft zu atmen, weil sie 24 Stunden für ihre Angehörigen da sind. Und das ist ein großer, großer Punkt, wo wir immer wieder merken, wie wichtig es ist, einfach den Angehörigen Entlastung zu bieten. Mit unserer Tagesstätte ist das eine gute Möglichkeit, dass sie einfach mal 6 Stunden für sich haben und auch mal Dinge tun können, ohne ihren erkrankten Angehörigen.
Bei Ihnen, Frau Riem, beziehungsweise bei Ihrem Mann, wurde die Diagnose vaskuläre Demenz dann gestellt und Alzheimer-Demenz. Frau Dr. Sotong, die Frage an Sie, welche Formen der Demenz gibt es?
Ja, 3 unterschiedliche Formen, denen aber verschiedenste Krankheitsbilder zugrunde liegen. Wir haben einmal die sogenannten primären Erkrankungen, das sind Erkrankungen im Gehirn an sich. Dazu gehört Alzheimer als häufigstes Krankheitsbild bei den Demenzerkrankungen. Es kommt ja die Frontallappendemenz hinzu, Lewy-Body-Demenz, Demenz bei Parkinson. Das ist ein eigener Komplex. Der zweite große Kreis, und das ist das, was wir gerade gehört haben, sind die gefäßbedingten Demenzerkrankungen, wodurch unterschiedliche Situationen im Gehirn nach Schlaganfall, durch Arteriosklerose und so weiter, es zu einer verminderten Sauerstoffversorgung des Gehirns kommt und da Schäden am Nervensystem entstehen, die zu einer Demenz führen. Und das dritte sind die sogenannten sekundären Demenzerkrankungen, wo ein Krankheitsbild oder eine Mangelerkrankung zu solchen Veränderungen führen. Das können Infektionen sein. Ganz typisch ist das bei AIDS im Endstadium. Das kann aber auch sein bei verdrängenden Prozessen, wie wir das bei Metastasen oder Gehirntumoren haben, die eben auch zum Untergang von Nervensystemen führen. Das kann auch sein bei Mangelerkrankungen, eine ganz häufige, die jetzt auch mehr und mehr bewusst wird in der Medizin, ist der Vitamin B12-Mangel, wo nicht ausreichend rote Blutkörperchen gebildet werden, die für die Sauerstoffversorgung zuständig sind. Also es ist ein großes Feld an möglichen Demenzformen. Und was wir eben gerade gehört haben, diese gefäßbedingte Demenz ist die zweithäufigste Form. Wobei im höheren Alter haben wir oft eine Mischform von Alzheimer-Erkrankung mit gefäßbedingter Demenz.
Und ausführlich haben wir ja über die Formen, die Diagnose und Behandlung von Demenz vor ein paar Wochen schon gesprochen. Das war am 7. März diesen Jahres. Die Sendung kann im Podcast nachgehört werden oder über den CD-Dienst angefordert werden. Frau Dr. Sartong, laut Experten ist die Angst vor Demenz heute größer als die vor Krebs.
Ja.
Was sind denn die besonderen Herausforderungen für Angehörige, wenn die Diagnose Demenz ansteht?
Also ich glaube, die größte Schrecken ist, was wird und wird der Mensch, den ich jetzt kenne, so sein in 1, 2, 3, 5 Jahren? Das glaube ich, wenn Sie einen Herzinfarkt haben, die Menschen verändern sich auch psychisch. Aber da habe ich so den Eindruck, das ist ja nur das Herz und nicht der Kopf. Und diese Unwägbarkeit und die Berichte, was alles schiefgehen kann und passieren kann, das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist, bei vielen Tumorerkrankungen haben wir heute die Vorstellung, das kann man zumindest auf Zeit heilen. Bei der Demenzerkrankung wissen wir, dass, ich gebe es mal von einigen sekundären Formen ab, haben wir ein Krankheitsbild, wo sich die Situation des erkrankten Menschen permanent verschlechtert. Ich glaube, für Angehörige ist es wichtig, zunächst mal zu sagen, also wenn ich heute die Diagnose bekomme, dann muss ich mit der Situation, wie ich sie jetzt hier vorfinde, zurechtkommen. Wenn jemand mit 85 eine Demenzdiagnose bekommt und wir wissen, dass so eine Krankheit über 10 Jahre verlaufen kann, dann ist ja bei so einem hochaltrigen Menschen gar nicht gesagt, dass er noch 95 Jahre alt wird. Ja? Sondern das sind ja auch Menschen, die andere Krankheitsbilder mitbringen, wo man mal abwarten muss, wie das Ganze sich verändert. Für Angehörige ist ganz wichtig, erstens, dass sie die richtige Diagnose haben. Zum Zweiten, dass sie von vornherein auch mit dem erkrankten Menschen darüber reden, wie stellen wir uns die nächsten Jahre vor. Und das Dritte ist, dass sie sich Unterstützung und Hilfe holen und nicht erst dann, wenn sie selber nicht mehr können. Dann ist die Katastrophe für alle Beteiligten im Raum.
Mhm. Frau Rehm, komme ich wieder zu Ihnen als Angehörige heute hier in der Lebenshilfe? Ist das Thema Diagnose Demenz. Wir wollen besonders über die Herausforderungen für Angehörige sprechen. Bei mir hier im Münchner Radio Horeb Studio ist Frau Rieger. Sie ist Leiterin der Malteser Tagesstätte hier in München. Und sie hat Frau Riem eine Angehörige mitgebracht, die sich freundlicherweise auch bereit erklärt hat, aus ihrem Alltag zu erzählen mit ihrem Mann, der einige Jahre auch älter ist als sie. Sie trennen, glaube ich, über 10 Jahre. Frau Riem, wie ging es Ihnen, als die Diagnose nun endlich feststand?
Es hat meine Beobachtungen bestätigt. Das hat mich erleichtert, dass ich nicht was Falsches vermutet habe, denn das wäre nicht gut gewesen. Und dann bin ich jemand, der dann sofort versucht, aktiv zu werden. Sprich, ich setze mich vor den Computer und recherchiere im Netz, was gibt es, was kann ich tun. Und da bin ich unter anderem, weil ich bei diesen Sozialverbänden geschaut habe, was es gibt, eben auf die Malteser gestoßen. Und da die bei uns in der Nähe angesiedelt sind, es ist nur 5 Minuten im Auto, habe ich dort angerufen und hatte die Frau Rieger am Telefon, die sich gleich sehr freundlich um mich bemüht hat und gesagt hat, ich kann vorbeikommen, mir das Ganze anschauen. Und dann war natürlich erstmal noch die Hürde, meinen Mann davon zu überzeugen, dass das gut ist für ihn. Der war am Anfang dann natürlich sehr skeptisch und hat gemeint, anschauen kann er sich's mal, aber ob er da dann hingeht, das weiß er jetzt noch nicht.
Kann man so die Frage stellen, wie er grundsätzlich mit der Diagnose umgegangen ist?
Mein Mann ist jemand, der unangenehme Dinge verdrängt und gar nicht so auf sich selbst bezieht. Er fühlt sich wohl, er wird ja immer wieder auch gefragt von den Ärzten, wie es ihm geht mit dem Gedächtnisverlust und so weiter. Oh, für ihn geht's gut. Also die am Anfang sehr gelitten hat, war halt ich. Und das ist schon eine ganz große Umstellung, wenn sich ein Mensch so gravierend verändert, wenn man eben schon so lange kennt, wie wir uns kennen. Wir kennen uns jetzt heuer 48 Jahre. Und da hat man schon zu kämpfen, erstmal mit sich selbst, dass man da eine gewisse Eigenkraft entwickelt, weil in dem Moment kann einem eigentlich niemand helfen in dem Sinn. Aber die Unterstützung von den Maltesern, die eben ein ganz tolles Betreuungskonzept haben, hat mir dann doch Mut gegeben, dass ich einen Tag, also diese 6 Stunden mein Mann geht dienstags, am Dienstag habe, wo ich entweder vergammeln kann oder was anderes aktiv machen kann. Da musste ich dann aber auch erst einen Weg finden. Das hat ein bisschen gedauert, weil ja, bei sich selber ist man dann oft gar nicht so entschlussfreudig, weil die ganze Kraft erstmal in das Problem fließt. Aber ich habe das jetzt mittlerweile ganz gut lösen können. Ich habe an dem Dienstagvormittag gehe ich in die VHS, ins Senioren, ins Studium Generale. Und das bietet mir einen geistigen Ausgleich für die verminderten geistigen Reize daheim. Und ansonsten gehen wir sehr viel außer Haus, sprich wir gehen zu Veranstaltungen, ins Theater, auch zwischendurch zum Tanzen, was mein Mann sehr gern macht. Ja, halt alle
also
Dinge.
Sie nehmen Freizeitangebote immer noch entgegen.
Wir nehmen beide die Freizeitangebote an, die es gibt. Ja. Und natürlich halt dann auch Sachen, die ihm gut gefallen oder wo ich mir denke, das gibt einen gewissen Anstoß für sein Gehirn.
Ja. Wie sie ihn motivieren und wie sie ihren Alltag gestalten, da sprechen wir gleich noch mal ausführlicher drüber, weil wir möchten Ihnen Mut machen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie auch mit der Diagnose Demenz lernen müssen, umzugehen. Entweder sind Sie selber betroffen, Ihre Eltern oder Geschwister oder der Ehepartner. Frau Rieger, nun noch mal an Sie als Leiterin der Tagesstelle für Menschen mit beginnender Demenz, kurz Malta genannt, in München. Was stellt nach Ihren Erfahrungen nach die größte Herausforderung für Angehörige dar, die mit der Diagnose Demenz konfrontiert werden?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, sich 24 Stunden um seinen Angehörigen zu kümmern. 24 Stunden da zu sein und wenig Zeit für sich selbst noch zu haben. Das ist zum einen in meinen Augen eine große Herausforderung, zum anderen auch die Erholungsmöglichkeiten, die eigentlich nicht mehr so gegeben sind wie früher. Wenn wir beide Ehepartner berufstätig sind, dann geht jeder so ein Stück weit seine eigenen Wege und es ist plötzlich nicht mehr. Man sitzt 24 Stunden zu Hause oder verbringt viel, viel Zeit mit dem Angehörigen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist tatsächlich, dass eben die sozialen Kontakte wegbrechen. Viele Angehörige, Freunde wissen nicht, wie geht man denn überhaupt um mit dem veränderten Verhalten von demenzerkrankten Menschen. Diese Herausforderung ist ganz heftig auch dann zu handeln. Wo kann ich mir neue soziale Kontakte suchen, um nicht zu vereinsamen zu Hause, um aus dieser Isolation auch ein Stück weit rauszukommen? Ich glaube, das sind die wichtigsten Herausforderungen und dass das eigene Leben einfach auch eingeschränkt ist und sich sehr, sehr verändert. Mhm. Aber es ist noch ein Leben, das ist ganz wichtig.
Können Sie das unterstreichen, Frau Riem? Ist es schon immer noch ein Leben für Sie, obwohl jetzt bei Ihrem Mann die Demenz ja langsam auch voranschreitet?
Ja, auf alle Fälle. Bei uns ist es so, dass mein Mann noch gut allein zu Hause bleiben kann, wie Sie ja auch sehen. Ich bin jetzt hier, er ist zu Hause.
Und er hat keine Betreuung jetzt?
Nein,
noch niemanden.
Das kann er gut.
Kann er noch?
Kann er gut. Ich kann also noch untertags weggehen zum Einkaufen oder mal Freundinnen treffen und solche Sachen. Ich bin noch nicht sozial isoliert und ich muss mich auch nicht 24 Stunden kümmern. Das ist auch ganz wichtig. Aber am Anfang, als ich diese Abläufe eben noch nicht so drin hatte, war für mich das Belastendste, dass ich mich um alles kümmern musste. Das heißt, meine Sachen, seine Sachen, unsere Sachen. Da hat er sich ja aktiv gedanklich gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und was selbstständig unternommen. Und das war für mich am Anfang eigentlich das Schwierigste. Es geht jetzt, es hat sich ja nichts geändert oder so, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran, dass man einfach für alles verantwortlich ist und an alles denken muss. Das ist, wenn ich nicht dran denke, fällt es halt auf mich wieder zurück. Was auch dazu kommt, ist, ich muss ja zu allen Arztbesuchen mit. Das heißt also, das ist die Zeit, die ich jetzt vielleicht hätte, wenn eine Stunde beim Arzt sitzen
muss.
Wo
Sie muss oder vielleicht so. Den Haushalt sich auch kümmern könnten.
Ja gut, das mache ich schon so nebenbei. Aber es ist einfach, da musste ich mich früher nicht kümmern drum. Und jetzt muss ich entweder mitlaufen oder mich ins Auto setzen, hinfahren, dabei bleiben, dass ich die Diagnose mitbekomme. Weil irgendwann ist mir aufgefallen, dass er immer gesagt hat, wenn er bei einem Arzt mal war, wenn ich gefragt habe, ja, was hat er denn gesagt? Nix. Nix ist wenig, ja. Und so kommt so eins zum anderen, ja. Und darum muss man dabei sein, weil da müssen ja dann auch oft einmal Entscheidungen getroffen werden.
Jetzt hören wir, Frau Dr. Sotong, dass bei Frau Riem das Leben sich langsam verändert, dass sie immer noch genug Zeit hat, innerlich auch mitzukommen. Sie betreuen auch das Patiententelefon der Malteser in Köln. Sie sind Leiterin der Fachstelle Demenz. Sie arbeiten nach dem Sylvia Hammett Konzept. Was sind so die größten Nöte und Ängste der Angehörigen, vor allen Dingen, wenn so eine Veränderung auch so schnell kommen?
Ja, wenn man das so einfach beantworten könnte, ne? Es hat natürlich immer was mit der Situation in der Familie zu tun. Wenn, ist es mein Lebenspartner, also meine Frau, mein Mann, ist es meine Mutter, ist es mein Vater oder Schwiegereltern, leben die alleine, wie weit ist die Entfernung? Ich erlebe ja auch, dass Tochter, Enkelin mit Baby auf dem Arm kommen und der Betroffene lebt hier in Köln und die Familie, alles drumherum, lebt 200 Kilometer entfernt. Und der Erkrankte will aber gar nicht umziehen und die Familie kann ihn nicht versorgen. Also es ist wirklich das pralle Leben mit allem, was dazugehört. Oder eben auch die Frage, was eben auch passiert häufiger, ist, dass mich Angehörige anrufen und sagen, sie haben den Eindruck, da ist was nicht in Ordnung. Und der Mensch, der Demenz entwickelt, will aber gar nicht zum Arzt gehen. Warum auch immer. Möglicherweise auch, weil die Person denkt, das könnte eine Demenz sein. Und solange keiner darüber redet, ist es das auch nicht. Also ja, also da passiert ja ganz viel. Und dann ist auch oft ein Schamgefühl dabei, wenn ich dann jetzt jemanden habe mit einer Demenz und der benimmt sich ein bisschen komisch oder kauft jeden Tag 5 Rollen Toilettenpapier und macht dann die Verkäuferin an der Kasse an, weil die sagt, hören Sie mal, Sie leben doch nur zu zweit, was machen Sie mit dem ganzen Toilettenpapier? Und es eskaliert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Also es ist, ich sag mal, es ist eine ganz große Portion Hilflosigkeit, Angst, dann aber auch die Frage, was gibt es an Unterstützung vor Ort? Also was kann ich denn hier in meiner Gemeinde, in meiner Stadt erwarten? Wo finde ich Hilfe? Was gibt es an Möglichkeiten? Das ist auch ein großer Beratungsbedarf. Und dann erlebe ich auch, und ich glaube, das ist etwas, da sind wir alle gefordert, dass jemand auch sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dass auch jemand zuhört und ich zumindest mal sagen darf, wie es mir geht und ich dann sage, ja gut, ich kann das verstehen, was kann ich Ihnen denn anbieten, was erwarten Sie von mir, dass Sie das Gefühl haben, ich kann den nächsten Schritt geben. Ja, das oder wenn Sie sagen, ich habe mir das nicht so vorgestellt, ich erinnere mich an ein Telefonat vor einigen Wochen, wo dann die Ehefrau sagt, ich habe alles aufgegeben, ich gehe nicht mehr schwimmen, ich gehe nicht mehr in meine Frauengruppe und so. Wenn ich morgens meinen Mann sehe, habe ich schon einen dicken Hals. Und dann die Frage, warum haben Sie alles aufgegeben? Was könnten Sie tun, wer könnte Sie unterstützen, damit Sie wieder zum Sport gehen? Ja, also das Leben hört ja nicht auf. Es gibt ja auch ein Leben außerhalb der Beziehung. Es gibt ein Leben außerhalb der Erkrankung. Oder wie wir gerade gehört haben, Gammeln gehört auch zum Leben. Und ich kann mal nur für mich da sein. Und ich glaube, so dieses zu vermitteln, bei aller Verpflichtung dem anderen erkrankten Menschen gegenüber, wenn ich selber mich auspower, verbrenne, dann kann ich dem anderen auch keine Hilfe mehr sein. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Beratung.
Frau Riem antwortet zustimmend durch Nicken. Auch Ihnen hat es jemand gesagt, dass Sie sich ruhig weiter um sich selber kümmern sollen, dass das ganz wichtig ist.
Ja, ich war vor letztes Jahr auf einer Maßnahme, die Krankenkassen anbieten. Das nennt sich Fit und Vital. Das geht 13 Tage. Und zwar war ich in Bad Salzschlirf in der Klinik. Und die nehmen unter anderem auch Demenzpatienten auf, bieten aber keine aktive Betreuung. Sie haben zwar eine Pflegeabteilung, aber mein Mann ist ja noch kein Pflegefall. Wir hatten gemeinsames Doppelzimmer. Und wir hatten für ihn ein Rezept dabei von einer Neurologin für Ergotherapie und Massagen. Aber leider wird an solchen Kliniken nicht angeboten, dass die den Patienten zum Beispiel zur Therapie begleiten. Das wäre eine ganz große Entlastung während solcher Kurmaßnahme. Gibt's aber noch nicht. Und da hatte ich unter anderem auch zwei Gespräche mit einer Psychologin dort. Und die mich ermutigt hat, also auch an mich selbst zu denken und was aktiv für mich selbst zu tun. Und diese ganzen anderen Maßnahmen, die da eben stattgefunden haben, wie Sport und Nordic Walking und alles, hat mir ja doch sehr viel Kraft und Aufbau wiedergegeben. Denn ich war wirklich eine Weile so kurz vorm Burnout. Ich habe mich so ausgebrannt gefühlt, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt etwas tue, dann weiß ich nicht mehr, ob ich richtig funktionieren kann. Das hat mich so belastet gehabt, weil das eben erst sozusagen der Anfang vom Ganzen war. Und ja, man macht halt so lang, wie man kann. Und ja, ich habe dann zu Hause dann auch nochmal über das alles nachgedacht und habe dann beschlossen, so, und jetzt mache ich zwei Dinge. Ich gehe wieder zur Gymnastik. Zu dem Zeitpunkt war es auch ziemlich nötig. Und ich gehe an die Volkshochschule und suche mir einen Kurs, der passt an dem Tag und dass ich das so zeitlich vereinbaren kann und dadurch auch den Tag zum Abschalten habe, diesen Dienstag. Und das hat sich also als sehr gut erwiesen also für mich.
Dienstag, wo ihr Mann in die Tagesstätte der Malta, der Malteser geht, richtig, und dort den Tag über auch betreut und versorgt wird und ja auch noch wieder dazu lernt. Das sollte man gar nicht meinen, dass dort dann die Angehörigen doch wieder aufblühen und vielleicht auch Fähigkeiten neu entdeckt werden. Sie haben mir ein Stichwort geliefert, was mich jetzt hellhörig gemacht hat. Man funktioniert. Man sieht eine Herausforderung, egal was es ist. Wir sprechen jetzt hier über die Herausforderung Demenz und wie Angehörige mit der Herausforderung umgehen. Frau Rieger, komme ich noch mal zu Ihnen als Leiterin der Tagesstätte für Menschen mit beginnender Demenz. Wie kann als Angehöriger mit dieser neuen Hauptlast für alles zuständig zu sein, wie uns das Frau Rieger eben schon gesagt hat und wie auch Frau Dr. Sotong, sie hat es unterstrichen, dass sie an ihrem Patiententelefon jemand hatte, eine Dame, die gesagt hat, es kann ja auch ein Mann sein, ein Angehöriger, ich kann nicht mehr und irgendwie will ich auch nicht mehr.
Also ich merke immer wieder, dass die Angehörigen sich so alleine und einsam fühlen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich Hilfe holen. Hilfe dahingehend, zum Beispiel durch Entlastungsangebote, wie wir es sind, unsere Tagesstätte, unsere Malta, aber auch Hilfe durch Angehörigengespräche, durch den Kontakt zu anderen Angehörigen, auch Hilfe durch professionelle Menschen, die ihnen auch die Krankheit Demenz erklären können, die ihnen erklären können, woher rührt es denn, dass plötzlich diese Veränderungen so da sind, der Verlust des Gedächtnisses etc.? Also ich glaube, das sind so diese wichtigen Dinge, die man die ich heute auch den Angehörigen mitgeben möchte. Keine Angst zu haben, sondern sich wirklich die Hilfe zu holen. Man muss natürlich selbst aktiv werden und sich vielleicht auch, wie Frau Riem gerade erzählt hat, schauen, was gibt's bei uns im Stadtviertel, was gibt's bei uns in der Stadt für Möglichkeiten, wo kann ich mir Beratungsgespräche holen, wo kann ich hingehen und mir Unterstützung geben zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass keiner alleine ist, wenn er denn die Hilfe auch annehmen möchte.
Und welche Hilfen es gibt, wie ein Umgang auch mit den eigenen Grenzen aussehen kann, auch die Scham zu überwinden, sich einzugestehen, ich schaffe es nicht alleine, weil wir sind ja oftmals schon sehr leistungsorientiert und denken, wir haben das früher auch alleine geschafft, mein Mann und ich, mein Bruder und ich oder wer auch immer jetzt mit der Diagnose Demenz konfrontiert wird. Wir haben das immer alles alleine geschafft, aber jetzt brauchen wir Unterstützung, wie das aussehen kann. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Thema heute mit meinen Gästen ist Diagnose Demenz, eine Herausforderung für Angehörige. Gleich sprechen wir weiter. Bleiben Sie dran. Die Diagnose Demenz beschäftigt uns heute und sie ist eine Herausforderung für Angehörige, wie ich eben schon von meinem Studiogast Frau Riem gehört habe. Sie ist zusammen hier mit Elke Rieger. Sie ist Leiterin der Malteser Tagesstätte der Malta in München und uns telefonisch zugeschaltet ist noch die Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern in Köln, Frau Dr. Suttong. Und eben kam schon heraus, eine große Angst der Angehörigen ist, ja, 24 Stunden irgendwann da sein zu müssen für den, der an Demenz erkrankt ist, dass dann wenig Erholung möglich ist, soziale Kontakte wegbrechen. Und jeder von uns kennt jemanden, der betroffen ist von Demenz, entweder selber betroffen oder als Angehörige. Und wir kennen Momente oder auch Begebenheiten, wo ein Demenzkranker auf einmal nachts aus der Wohnung weggeht, weil man kann ja nicht die Tür zuschließen, weil das wäre ja Freiheitsberaubung, oder wo ein Demenzkranker vielleicht noch nicht mal sich selbst mehr einen Kaffee kochen kann, weil er nicht mehr weiß, wie umzugehen mit der Kaffeemaschine, mit heißem Wasser kochen, oder dass Wege, ich gehe mal zum Einkaufen, auf einmal nicht mehr gegangen werden können, weil die Orientierung wegfällt, wo der Arbeitsauftrag völlig weg ist. Man sagt zu einem Angehörigen, gib mir doch mal bitte den Zucker. Der steht vor dem Angehörigen, der demenzerkrankt ist. Und er findet die Zuckerdose auf einmal nicht mehr. Also die Demenz nimmt schon Gestalten an, die für uns, die wir noch voll im Leben stehen und die vollen kognitiven Fähigkeit haben, die erst einmal angsteinflößend sind und auch schambehaftet sind. Frau Rieger, ich möchte mich mit Ihnen jetzt noch mal einen Moment darüber unterhalten, wie so die Stufen sind, weil Sie sind die Leiterin der Tagesstätte für beginnende Demenz, aber irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo Sie sagen müssen, jetzt können wir Ihren Angehörigen nicht mehr betreuen, jetzt kommt die nächste Stufe. Was sind denn so vielleicht Stufen von der Demenz, wo es immer wieder auch neue Hilfen braucht und wo Sie sagen, na, kein Problem, da gibt es auch Hilfen.
Ja, wir sind natürlich die Malta, eine Tagesstätte für Menschen mit beginnender Demenz. Beginnende Demenz ist die Demenzphase, in der man erstmal feststellt, da hat sich was verändert bei meinem Angehörigen. Für diese Phase gibt es die Tagesstätten, die niedrigschwelligen Betreuungseinrichtungen, die reine Betreuungseinrichtungen sind und keine Pflegeeinrichtungen. Für die nächste Stufe würde ich jetzt mal sagen, wenn sich ein demenzerkrankter Mensch weiter verändert, bedarf es auch mehr Hilfe an pflegerischen Leistungen. Es beginnt vielleicht auch mit einer Inkontinenz dahingehend, oder der demenzerkrankte Mensch benötigt mehr Hilfe beim Essen. Dafür gibt es dann die nächsten Einrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen, die eben dann auch mit speziellen Pflegepersonal, nochmals anders geschulten Pflegepersonal, die an demenzerkrankten Menschen versorgen können. Es gibt von den Maltesern auch noch Angebote, demenzerkrankte Menschen zu Hause zu begleiten. Wir bieten hier ab voraussichtlich Herbst in München auch ein Angebot für Menschen, die zu Hause Unterstützung benötigen in Bezug auf Entlastungsangebote, auf mal einen Spaziergang mit demenzerkrankten Menschen zu machen. Die weiterführenden Angebote sind natürlich dann auch Pflegeeinrichtungen, Pflegeheime. Wenn wirklich die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet ist, dann gibt es die Möglichkeit, auch in Pflegeheimen seinen Angehörigen unterzubringen oder auch Demenzwohngemeinschaften, die in letzter Zeit immer mehr eben publik gemacht worden sind oder auch ins Leben gerufen werden, sind eine gute Alternative, wenn man merkt, man schafft als Angehöriger zu Hause die Versorgung nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass ein Angehöriger das sagen darf. Auch ein Angehöriger kommt irgendwann an Grenzen. Und wenn er, bevor er sich selbst aufgibt, denke ich, sollte man sich unbedingt Entlastungsmöglichkeiten suchen, um beiden ein Stück weit gerecht zu werden.
Und je weiter eine Demenz fortschreitet, desto schwerer fallen selbst die einfachsten Tätigkeiten. Also beim Anziehen passieren Fehler, die Morgentoilette dauert länger als bisher oder der Weg zur Post erscheint wie ein Labyrinth. Dennoch sollten Angehörigen von einem Demenzkranken ja nicht alles abnehmen. Hilfe zur Selbsthilfe lautet die Devise. Frau Dr. Sutong, was trägt dazu bei, dass Demenzkranke länger selbstständig bleiben?
Also es gibt im Englischen so einen wunderbaren Spruch: Use it or lose it. Also wende es an oder verliere das Ganze. In der Demenz, glaube ich, das machen wir uns gar nicht klar, sind Dinge nicht mehr möglich, nach und nach auch mehr Dinge nicht. Auf der anderen Seite, ich kann da noch sehr viel. Und wichtig ist, dass das, was da ist, auch angewendet wird und gefördert wird. Und man nicht denkt, Mensch, der hat jetzt eine Demenz und dann geht gar nichts mehr. Ich habe vor einigen Wochen eine Krankenwallfahrt nach Lourdes begleitet. Und dann wusste ich schon von einem Kranken, den wir mitnehmen, dass er eine Alzheimer-Demenz hatte. Kam zu uns ein Ambulanzwagen im Rollstuhl und unsere Helfer wollten ihn aus dem Rollstuhl heben. Ich sagte, Moment, jetzt fragen wir erstmal die Angehörigen. Sag ich, kann er stehen? Ja. Kann er aufstehen? Ja. Kann er laufen? Ja. Dann sage ich, warum sitzt er im Rollstuhl? Ja, das dauert so lange. Ja gut, da habe ich gesagt, aber jetzt müssen wir ihn nicht heben. Hat dann eine Sprachverständnisstörung gehabt und man musste ihm das zeigen. Er ist aufgestanden, hat sich alleine umgesetzt auf diesen Transportstuhl. Wir haben ihn in den Zug gehoben. Und in Lourdes selber bei uns im Hospital haben wir nach und nach ihn dann einfach mal morgens eher auf den Weg gebracht zum Frühstück. Und nach 2 Tagen ist er auch an der Hand gelaufen. Und die andere Beobachtung war, auf dem Pflegezettel stand eben, muss sein Brot geschmiert bekommen. Und ich habe gesagt, wir gucken mal, was passiert, wenn wir ihn an den Tisch setzen. Und dann hat er sich alles beguckt, was die anderen machen. Er hat viel Zeit gebraucht, aber er hat sich sein Brot selber geschmiert, die Marmelade draufgetan. Ich sag mal, das war jetzt nichts für ein 5-Sterne-Restaurant. Das war schon ein bisschen klebrig, aber er hat selber gekonnt. Wenn wir das ermöglichen, und das ist nicht immer einfach, auch in der Familie, dass die Menschen das, was sie können, auch wirklich tun, dann erhält das die Alltagskompetenz, dann gibt das mir Luft, weil dieser Mensch, der sich ein Brot schmiert, der hat alle Zeit der Welt. Und ich erhalte auch im Kopf Fähigkeiten, Synapsen. Und wenn ich das nicht tue, dann verläuft die Demenz viel schneller. Wir nennen sowas durch Erhalt der Alltagskompetenz den Prozess entschleunigen. Klingt wahnsinnig kompliziert, heißt aber, solange jemand laufen kann, bitte nicht in den Rollstuhl, sondern laufen lassen. Und nur in den Rollstuhl, wenn gar nichts geht. Wenn ich flugs von rechts nach links kommen muss, zum Arzt zum Beispiel.
Ja. Frau Riem, können Sie das unterstützen? Ist das bei Ihrem Mann auch so, dass Sie auch schon Tipps bekommen in der Malta, wo man Ihnen sagt, Frau Riem, machen Sie das vielleicht so, bevor Sie Ihrem Mann jetzt zu viel schon am Anfang abnehmen?
Also ich gebe Frau Dr. Sutong in allen Punkten recht. Mein Mann ist körperlich sehr fit. Der hat bessere Gesundheitswerte als ich. Er ist schlank, er ist beweglich, er kann noch gut laufen. Und er hilft mir viel im Haushalt. Er hat früher noch mehr gemacht, aber er macht immer noch Dinge, die er machen kann und die ich ihn auch machen lasse. Denn ich habe auch die Beobachtung gemacht, wenn man Menschen immer fordert, dann baut er geistig noch viel stärker ab. Das war am Anfang der Demenz, bevor er dann auch medikamentös eingestellt wurde, war das so, der ist immer passiver geworden. Der ist nur noch im Sessel gesessen und hat gewartet, bis der Tag vergeht. Das geht ja gar nicht. Und ich habe mir halt angewöhnt, dass ich, wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich, könntest du bitte das machen oder mach bitte das. Es ist etwas, wie soll ich sagen, am Anfang ein bisschen ungewohnter, dass man sozusagen seinem Ehepartner Arbeiten aufträgt, die er früher vielleicht einfach gesehen hat und selber gemacht hat. Aber damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Er ist immer noch dann aktiv eingebunden in das ganze Geschehen. Er geht im Keller Getränke holen und macht auch Sachen, die körperlich ein bisschen für mich zu anstrengend sind. Er hilft dabei. Und er hat dann auch eine Abwechslung im Alltag. Ich meine, es ist natürlich viel weniger geworden, als es früher war. Und er sitzt auch viel im Sessel und liest. Er liest noch. Aber er ist immer noch aktiv an fast allem beteiligt. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Die körperliche Aktivität regt ja auch den Geist an. Das hängt ja zusammen.
Jetzt kommen wir noch mal darauf zu sprechen, dass es auch Angehörige gibt, die an Demenz erkrankt sind, die sich auf einmal nachts überlegen, ich mache doch jetzt mal einen Spaziergang, und dann, man merkt es nicht, und auf einmal kommt ein Anruf von der Polizei oder von netten Nachbarn, die aus irgendwelchen Gründen denjenigen nachts irgendwo aufgegabelt haben oder tagsüber desorientiert. So einfach die Zimmertür, die Wohnungstür abschließen, haben sie mir schon im Vorgespräch gesagt, geht nicht, das ist Freiheitsberaubung. Aber es gäbe ganz viele Hilfsmittel schon für Haushalte, wo ein Angehöriger mitlebt, der an Demenz erkrankt ist. Vielleicht geben wir da den Hörern jetzt auch noch mal so ein paar Ideen, was es da so gibt, Frau Rieger.
Also, bevor wir mit Hilfsmitteln anfangen, möchte ich vielleicht noch dazu sagen, wie wichtig das ist, auch den demenzerkrankten Menschen Struktur zu geben. Und wenn wir beginnen, Struktur zu geben, denke ich auch daran, ich kann natürlich meinen Angehörigen oder auch bei uns in der Malta die Gäste platzieren auf der Couch und kann sie den ganzen Tag sitzen lassen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, denn wenn ich den Gästen auch hier in der Malta schon ein Stück weit die Möglichkeit gebe, mit ihnen spazieren zu gehen, sich körperlich zu betätigen oder vielleicht auch eine sportliche Runde zu machen, dann ist der Tagesablauf schon ein bisschen anders strukturiert, und ich kann auch die Gäste natürlich mittags eine Stunde mit in den Mittagsschlaf machen lassen. Aber ich weiß genau, wenn der Mittagsschlaf eine Stunde oder zwei Stunden dauert, dann ist der Schlaf am Abend einfach nicht, dann stellt er sich nicht so schnell ein. Und wir wollen ja, dass ein Stück weit der Tag-Nacht-Rhythmus auch beibehalten wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An Hilfsmitteln gibt es natürlich auch dementsprechend, wenn man selbst als Angehöriger, als Ehepartner einen guten Schlaf hat und man hört vielleicht nicht, wenn sein demenzerkrankter Partner aufsteht in der Nacht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich Hilfsmittel zuzulegen, wie zum Beispiel Warnsignale, wenn er aufsteht. Oder es gibt Matten, die man vor das Bett legen kann, um dann eben auch ein akustisches Signal zu hören. Und dadurch wird man natürlich dann auch hellhörig und weiß, man muss aufpassen, er könnte jetzt vielleicht weglaufen. Oder warum geht man nicht einfach noch mal eine Runde mit ihm spazieren? Die Möglichkeit gibt es ja ebenso.
Ein großes Thema auch sind die Gefühle bei Menschen mit Demenz. Demenzkranke können unfreundlich und auch aggressiv erscheinen. Das liegt oft daran, dass sie Handlungen oder Situationen nicht mehr verstehen oder, wie Sie eben schon angesprochen haben, dass auch der Tagesablauf einen bestimmten Rhythmus auch haben sollte, dass man nicht zu viel in den Tag hineinpacken darf, und sie finden sich dann in ihrer Umgebung vielleicht nicht mehr zurecht und können sich immer weniger verständigen. Und Angehörige und Pflegende können Konflikte oftmals durch ihr Verhalten vermeiden. Es kann also sinnvoll sein, auch Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wie ist es bei Ihnen, Frau Riem? Haben Sie auch schon Erfahrungen in diese Richtung gemacht, dass es wichtig ist, den Alltag gut zu strukturieren, nicht zu viel in den Tag hineinzupacken oder vielleicht sogar die Freizeitgestaltung mit Ihrem Mann schon komplett zu verändern?
Es ist so, ich habe beobachtet, dass mein Mann schon so einen gewissen Rhythmus im Tagesablauf braucht. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen ungefähr zu um die gleichen Zeiten. Und dazwischen eben aber auch sogenannte Ruhezeiten, wo er dann auch selber entscheiden kann, was er jetzt machen will. Meistens eben sitzt er dann und liest, und das lasse ich ihn auch. Aber wie gesagt, wie Sie ja vorher schon gesagt haben, die anderen Aktivitäten dürfen trotzdem ja nicht zu kurz kommen. Aber das ist jetzt bei uns noch nicht so straff geregelt, dass das jetzt täglich irgendwas sein muss. Allerdings habe ich schon gemerkt, wenn bestimmte Reize oder Anforderungen an sein, wie soll ich sagen, an sein Denken kommen und das eben, und ich dann irgendwas sage, was er halt dann als nicht angebracht empfindet, er dann halt leichter reizbar ist und schneller reizbar ist als früher. Mhm. Das hatte ich schon das bei den Vorgesprächen mit der Ärztin den Eindruck, dass das ein Problem werden könnte, weil ich ja gefragt worden bin, als der medizinische Dienst da war, ob er oft mal unangemessen reagiert. Das war aber, das ist jetzt ja schon wieder 2 Jahre her, wo diese Befragung war. Und ja, das hat sich jetzt so im Laufe der Zeit, hat sich das so eingestellt, dass er dann schon einmal leichter ungnädig wird. Wenn ich was zu oft sage oder falsch sage, das weiß man bloß in dem Moment nicht, weil man merkt es halt dann an der Reaktion.
Vielleicht, dass wir da Frau Dr. Sutong auch nochmal mit einbinden, als diejenige, die ja auch am Patiententelefon der Malteser sicherlich vieles solcher Erlebnisse hört, wo man dann einfach nicht weiß, Frau Riem, wie gehe ich dann auch damit um? Ne? Ja, Frau Dr. Sutong.
Also, das eine ist, wie gehe ich damit um, und das andere ist, wie vermeide ich das? Wenn wir uns vorstellen, wenn Sie eine Demenzerkrankung haben, dann spüren Sie ja auch selber, dass Sie in Ihrem Aktionsradius immer kleiner werden. Sie können das vielleicht nicht benennen, aber ich habe dieser Tage im Zug so einen kleinen Jungen gesehen, 11 Monate alt, der hat sich furchtbar geärgert, er konnte nicht laufen und seine Mutter hat ihn nicht hochgenommen, hat er furchtbar gebrüllt. Also der ganze Zug hatte was von seinem Ärger. Und der hat ja auch gemerkt, er möchte etwas tun, was er nicht kann, aber er möchte woanders hin. Wenn wir uns jetzt das in der Demenz vorstellen, also ich möchte etwas oder ich möchte etwas nicht, aber ich krieg's vielleicht selber nicht mehr hin und ich kann es auch nicht erklären, weil was wir schon haben, ist eine zunehmende Sprachverarmung. Also ich kann immer weniger erklären, was ich möchte. Ich verstehe vielleicht auch meine Umgebung deutlich schlechter. Und das andere ist, erlebe aber meine Umgebung als bevormundend vielleicht bei aller Sorge oder fühle mich dann korrigiert. Ich merke schon, das klappt nicht. Und unter normalen Umständen, wenn dann jemand sagt, ich habe dir das doch schon 3-mal gesagt oder kannst du bitte, dann braucht man einen guten Tag, um immer damit gut umzugehen. Wenn ich aber jetzt selber in meiner Erkrankung immer reduzierter bin, dann habe ich gar nicht mehr so einen großen Kanon an Möglichkeiten zu reagieren. Und dann wird auch möglicherweise der friedlichste Mensch sehr ungehalten. Und dann ist die Frage, geht er weg? Dann sagen wir, den laufen weg. Dann geht er aus der Situation raus. Stellt er sich tot, was wir eher in der Anfangsphase der Demenz haben? Oder wird jemand laut, oder handgreiflich? Also diese Möglichkeiten an Reaktionsmustern werden auch weniger. Und dann im Grunde genommen sich klar zu machen, wenn ich jetzt in diese Situation hineingehe, ich bin vielleicht auch selber schon entnervt, und mir dann im Vorfeld zu denken, wenn ich das jetzt so unterbringe, habe ich ein Problem. Also ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt. Meine Mutter war sehr friedlich, eigentlich die friedlichste Frau, die ich jemals erlebt habe. Aber wenn mein Vater angefangen hat, du gehst jetzt bitte raus, wir gehen spazieren, dann wurde ich ganz ungehalten mit ihm, was er vorher gar nicht kannte. Er hätte vielleicht auch vorher ohne Demenz, sage ich mal, sie gefragt, soll mir spazieren gehen. Und jetzt in dieser Sorge, die muss mir raus, hat er dann mehr, sag ich mal, die Leitungsrolle übernommen. Das ist aber nicht gut angekommen. Und ich glaube, das ist die absolute Schwierigkeit, gerade wenn wir Angehörige selber versorgen, dass wir 24 Stunden unter dieser Belastung stehen. Das ist viel einfacher, nach 8 Stunden Feierabend zu haben und nach Hause zu gehen und dann 16 Stunden was anderes zu haben, als sich immer wieder zu fragen, was ist es jetzt und vielleicht muss ich da anders reingehen. Wichtig ist, im Grunde genommen sich zu fragen, warum passiert das, und vielleicht beim nächsten Mal da der Sache aus dem Weg zu gehen.
Und dann geben Sie mir auch noch mal wieder das Stichwort nach entlasten, sich entlasten lassen, auch Überforderungen vermeiden. Dann hat man auch einen besseren Blick, wie Sie schon gesagt haben, dass man auch Situationen vermeidet, die den Angehörigen die Stimmung einfach in eine bestimmte Richtung bringen. Also es ist ja gut, füreinander da zu sein. Doch niemand ja verlangt von Pflegenden, dass sie sich selbst aufgeben. Und um selbst gesund zu bleiben, sollten sie sich von Verwandten, Freunden, Nachbarn und vielleicht von professionellen Hilfekräften Hilfe einfordern, weil das schafft einfach Freiraum. Frau Riem, jetzt zum Abschluss der Sendung möchte ich da einfach auch nochmal Angehörigen Mut zu machen, dass sie vor Überlastung eben, dass sie verhindert wird und dass die Demenz eines Familienmitglieds das eigene Leben so vollständig bestimmt. Vielleicht, dass Sie uns noch mal teilhaben lassen. Wie jetzt sehen Ihre Zeiten der Regeneration aus? Wo tanken Sie auf und wie gehen Sie vielleicht mit Ihrem schlechten Gewissen dann um?
Also, nachdem mir gesagt wurde, dass man auch ein bisschen egoistisch sein darf, wenn man einen zu pflegenden Angehörigen hat, habe ich mir das so ein bisschen zu Herzen genommen und versuche auch immer mal wieder gefühlsmäßig eine gewisse Distanz zu gewinnen. Und da ja kein Mensch jeden Tag gleich ist, geht es mal besser und mal schlechter. Aber nachdem ich ja jetzt einen langen Vorlauf sozusagen hatte, mich daran zu gewöhnen, an die jetzige Situation, habe ich jetzt auch mittlerweile gelernt, mich über bestimmte Dinge nicht mehr so aufzuregen wie am Anfang. Am Anfang dachte ich immer, wenn ich da nur genug Energie reinstecke, dann kann ich was verändern. Das kann man natürlich nicht. Das ist eine völlig falsche Einschätzung von meiner Seite gewesen. Und indem man wieder ein Stückchen loslässt und sich zurücknimmt und sagt, okay, wenn jetzt das Geschirr nicht richtig aufgeräumt, das ist völlig wurscht, die Wohnung ist ja nicht groß, das finde ich schon wieder, ja, das kommt dann schon wieder. In dem Moment entlastet man sich selbst, weil man sich nicht mehr aufregt, der Blutdruck steigt nicht mehr, man wird nicht aggressiv, man kann öfter mal drüber schmunzeln, wenn es was Unwichtiges ist. Und das gibt einem schon auch wieder Kraft, andere Situationen zu bewältigen. Manchmal ist es auch eine eigene kognitive Störung, wenn man was nicht gleich findet. Und beim Demenzkranken ist ja die Gefahr, dass man das dem immer in die Schuhe schiebt. Du hast es verräumt. Und das ist natürlich ganz fatal, weil dann der ja auch aggressiv reagiert und sagt, ich war das nicht, ich habe das nicht gehabt. Und das führt natürlich zum Streit, das ist ganz klar. Und indem man das dann einfach sein lässt und erst einmal nochmal ordentlich guckt selber, hat man ja auch schon wieder viel gewonnen. Und ja, ansonsten mit anderen Leuten sprechen, die man gut kennt, die Erkrankung auch schon mitgekriegt haben. Ich erzähle es also jetzt auch nicht wirklich jedem, weil ich das nicht für notwendig finde, dass fremde Leute auf ihn voreingenommen zugehen, weil dann hat er keine Chance, sich einfach unbefangen zu unterhalten, weil die dann ja lauern, oh, was macht er jetzt falsch, was sagt er falsch. Gibt ja viele Leute in dem Alter ohne Demenz, die auch mal irgendeinen Schmarrn erzählen und deswegen nicht gleich als doof oder sonst was eingestuft werden.
Also da höre ich jetzt auch raus, dass man nicht jedem sofort sich vielleicht entschuldigen muss für ein ungewöhnliches Verhalten des Angehörigen, sondern einfach erstmal abwartet, wie die anderen reagieren. Ja. Und wenn es eine fortgeschrittene Demenz ist, die meisten merken es ziemlich schnell. Man merkt es einfach, aber man spricht da vielleicht auch nicht so rüber, um auch die Würde demjenigen zu bewahren. Man würde ja auch nie zu einem Rollstuhlfahrer sagen, ach, da kannst du jetzt nicht hingehen, weil du kannst ja eh nicht laufen. Dann fährt man ihn hin und hilft ihm und macht es halt möglich.
Ne? Ja. Die Meinung habe ich auch. Und ich mache das dann nur, jetzt sagen wir mal, wenn man mit jemandem länger an einem Tisch sitzt wie im Urlaub, dass man jeden Tag die gleichen Leute am Tisch hat, dass man dann sagt, also hören Sie mal zu, wenn irgendwas auffällt, mein Mann ist dement, aber...
Sie haben etwas sehr Wichtiges im Vorgespräch gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Frau Riem, Sie haben zu mir gesagt, als Angehörige habe ich keine Opferrolle. Ich bin auch wer und ich habe meine Bedürfnisse.
Genau, ja. Das wäre ganz falsch, sich in eine Art Opferrolle hineinzusteigern, weil man ist ja nicht Opfer des Ehepartners in dem Fall, sondern man ist eben schon so lange zusammen und es gibt die Höhen und Tiefen des Lebens. Ich war ja auch schon krank und da hat mein Mann sich toll verhalten. Und es heißt ja auch Freude und Leid teilen. Ja, gut, wir hatten auch viel Freude und jetzt ist halt das Leid auch mal dran. Und da muss man halt schauen, wie man das mit Anstand und Würde hinter sich bringt, auch mit eigener Würde. Ja, man wird ja auch selber würdelos, wenn man sich ständig wie nix an Tippe aufführt. Das muss ja nicht sein. Wobei es halt einfach manchmal nicht gelingt, so gelassen zu bleiben. Das muss ich natürlich auch zugeben. Ich bin weder eine Heilige noch ein Engel noch sonst irgendwas. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit allen Fehlern und Schwächen, die jeder andere auch hat. Und es ist schon täglich eine neue Arbeit. Aber eins muss ich auch dazu sagen, auch eine lange Ehe ohne Krankheit oder mit wenig bedrohlichen Krankheiten ist Arbeit. Das fällt einem auch nicht in Schoß. Und von daher ist es vielleicht auch ein Stück ganz gut, wenn man die Dramatik rausnimmt.
Frau Rieger, Angehörige lassen sich auch schon mal entmutigen, auch durch den Krankheitsverlauf oder durch Begebenheiten, die stattfanden, lassen sich da aus der Ruhe bringen, oder?
Ja, das gibt es natürlich schon auch, dass Angehörige umgehalten werden oder ihre Partner dann einfach auch maßregeln, ihre Angehörigen maßregeln. Was hast du da schon wieder gemacht? Oder stell dich nicht so an. Ich denke, das hören wir immer wieder. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dann auch den Angehörigen einfach mitzugeben. Mit manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit kommt man, glaube ich, leichter durchs Leben und einfach einen Gang zurückschalten und das Krankheitsbild versuchen zu verstehen und vielleicht auch zu verstehen, dass man dadurch auch entschleunigen muss, dass vieles einfach langsamer geht. Aber es läuft einem ja die Zeit eigentlich nicht davon. Man kann sich die Zeit nehmen und das ist bei uns in der Tagesstätte auch so.
Und dass es ein Prozess ist, Frau Riem, das haben wir von Ihnen jetzt auch mitgenommen, dass auch Sie sich da hineinfinden mussten und immer noch hineinfinden und sich deswegen auch der Frau Rieger anvertrauen als Leiterin der Tagesstätte oder vielleicht auch enge Freunde oder Bekannte haben, wo sie sich auch mal austauschen können. Das wünsche ich jedem von uns, der jetzt auch zuhört, der damit konfrontiert wird. Frau Dr. Sotong, an Sie nochmal als Leiterin der Fachstelle Demenz der Malteser, Mitautorin des Buches Mit Demenz leben. Dieser Überschrift haben wir ja auch dieser fünfteiligen Reihe gegeben. Es geht jetzt um den Alltag. Ich möchte nochmal auf die Freizeit und auf die Regeneration der Angehörigen zu sprechen kommen. Wie müssen Zeiten der Regeneration aussehen?
Also, das ist ja nun von Mensch zu Mensch verschieden. Ich sag immer, da bin ich ganz biblisch, ne? Es steht im Evangelium, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, mein Modell, um mit dem anderen gut umzugehen und ihn zu lieben, ist, dass ich auch eine Vorstellung habe, was ich mir selber gönne und was mir gut tut. Das heißt, wenn ich gerne einfach mal eine Stunde schlafe oder bummeln gehe oder ins Café oder ein Buch lese oder schwimmen gehe, dann ist das die Form, die ich für mich brauche. Und wenn der andere eben nicht gerne ein Buch liest und nicht gerne schwimmen geht und nicht gerne ins Café geht, dann brauche ich eben dieses Stück Liebe wie mich selbst für den anderen, um zu verstehen, dass der was anderes braucht, als ich brauche. Und das ist im Grunde genommen das, was ja auch eine Partnerschaft zum Beispiel, eine Ehe, wirklich erhält, bis der Tod die beiden scheidet. Denn alles andere ist ja zum Scheitern verurteilt. Ich kann den anderen ja nicht komplett vereinnahmen. Wenn ich dann die Idee, Vorstellung habe, ich gehe weder ins Café noch lese ich ein Buch, aber ich gucke mir heute Abend einen schönen Liebesfilm an, aber ich nehme die Zeit und dann hole ich mir jemanden, der in der Zeit nach meinem Vater, nach meiner Mutter oder wem auch immer guckt, der jetzt Zuwendung braucht. Dann habe ich etwas für mich getan und dann habe ich auch wieder Kraft und Luft, um dem anderen was Gutes zu tun. Und da sollte sich niemand irgendwie durch gute Berater in irgendeine Form drängen lassen, die nicht der eigenen Person und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht.
Ein schlechtes Gewissen ist auch ein Thema, das nicht gerade dadurch weniger genährt wird, weil der Angehörige gibt einem das Gefühl, nur du kannst mir helfen, nur mit dir kann ich meine Freizeit verbringen, nur du kennst meine Bedürfnisse genau. Und dann kommen vielleicht auch Sätze und Gedanken des Angehörigen. Ja, du willst mich ja nur abschieben, du wimmelst mich ja nur ab. Ich bin dir ja eh eine Last. Und das macht ja was mit dem Angehörigen, wenn man das spürt und fühlt oder die Angst spürt. Also das ist, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen. Was sagen Sie dann den Angehörigen?
Ja, natürlich ist der andere eine Last. Wir sind uns immer gegenseitig eine Last. Wenn ich nach 3 Tagen Dienstreise nach Hause komme und sehe den Wäschekorb, den mein Mann gefüllt hat, dann ist das etwas, was ich gerne mache für ihn, aber es ist noch eine Belastung. Also Last, der heißt ja, ich mute dem anderen etwas zu. Und wir muten uns alle im Täglichen einerlei etwas zu. Das ist halt so. Aber dann zu sagen, natürlich habe ich mir unseren Lebensplan anders vorgestellt, aber weil ich dich liebe, bin ich für dich da. Und zwar nach meinen Möglichkeiten. Und du bist aber auch für mich da. Du als kranker Mensch, als jemand, der Unterstützung braucht, bist aber genauso gut für mich verantwortlich, nach deinen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu sagen, das Leben ist ja kein Wunschkonzert, sondern zu sagen, wir machen das möglich, was uns beide hilft, durch diesen Alltag gemeinsam zu gestalten. Und dann müssen beide Seiten Abstriche machen nach ihren Möglichkeiten. Und das muss verhandelt werden. Also ich sage immer, wenn mir jemand erzählt, er ist lange verheiratet und hat noch nie Krach mit seinem Partner gehabt, dann sage ich immer, der Kölner Dome hat so viele Beistühle, können Sie gleich für die nächsten 3 Monate alle anmieten. Es geht nicht ohne Auseinandersetzung, es geht nicht ohne Konflikt, es geht nicht ohne Enttäuschung, aber daraus hervorgehen gute Tage, gehen wunderbare Tage, gehen liebevolle Tage, weil wir immer wieder einen Punkt haben zu klären, was steht jetzt an? Und diese Bereitschaft zu sagen, was steht jetzt an, das ist das alles Entscheidende, nicht nur, wenn jemand eine Demenz hat. Aber auch wenn jemand eine Demenz hat, kann er sagen, ich will jetzt kein Brot schmieren, weil ich keine Lust drauf habe. Das ist auch möglich. Und dann zu sagen, kann ja sein, aber ich möchte das Brot jetzt nicht
aber schmieren. Aber dennoch, wie gehe ich damit um, auch wenn ein Angehöriger sagt, ja, du schiebst mich nur ab?
Ja, dann kann ich sagen, ich schiebe dich nicht nur ab, das kann für dich so aussehen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr. Und ich suche etwas, wo für uns beide noch gute Momente zustande kommen.
Mhm.
Ich sag mal, das ist natürlich auch im positiven Sinne eine Strategie, wo ich den anderen unter Druck setze. Wo ich aber sagen muss, ich schieb dich nicht an, aber ich kann nicht mehr. Und wenn in dieser Situation, dann müssen wir eine Lösung finden, wo wir beide mit zurechtkommen. Ich habe neulich eine Frau am Telefon gehabt, die hat gesagt, ich habe meinem Mann so versprochen, dass wir immer zusammenbleiben. Ich kann nicht mehr. Und er ist jetzt eine Straße weiter in einer Einrichtung. Und dann sage ich, was ist jetzt das? Ja, aber ich habe das versprochen. Aber ich sage, wenn Sie nicht mehr können, was können Sie jetzt? Und dann sagt sie, wenn ich da hingehe, dann haben wir immer miteinander gemeinsame wertvolle Zeit. Und dann, glaube ich, der Perspektivenwechsel zu sagen, ich bin nicht mehr ungeduldig, ich bin nicht mehr unausgeschlafen, ich mache nicht was falsch, sondern ich habe diese wertvolle Zeit. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber das ist das, was für uns beide eine gute Zeit noch ermöglicht. Und Lebensqualität muss für alle Beteiligten immer ein Stück weit übrig bleiben, so schmerzhaft das ist. Mhm. Aber es geht, Wunder. Ich pilger ja schon ein Vierteljahrhundert nach Lourdes, aber die passieren halt nicht jeden Tag. Der liebe Gott hat uns schon noch unsere Aufgaben gegeben und die sind nicht immer einfach. Und zu akzeptieren, es gibt nicht immer eine einfache Lösung. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste im Leben. Und sich dem zu stellen und zu sagen, ja, manchmal ist es auch gut, wenn jemand sagt, ich bete jetzt für dich, dass du das hinkriegst. Denn die Möglichkeit haben wir auch immer noch. Und die sollten wir uns nicht verbauen.
Also, man sollte Mut haben, Hilfe anzunehmen. Das Leben ist nicht vorbei nach der Diagnose Demenz, nach neuen Perspektiven sind, ist zu suchen. Und trotz Demenz kann das Leben genossen werden. Darüber sprechen wir in der Abschlusssendung am 20. Juli hier in der Lebenshilfe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Frau Rieger, Sie sind Leiterin der Tagesstätte Demenz. Danke, dass Sie heute wieder zu uns ins Studio gekommen sind. Und auch Frau Riem, dass Sie uns von Ihnen und Ihrem Mann erzählt haben. Für Sie beide gottesreichen Segen, alles Gute.
Dankeschön.
Auch bei Ihnen herzlichen Dank, Frau Dr. Sotong. Alles Gute weiterhin auch in Ihrer Aufgabe, die sich ja im ganzen deutschsprachigen Raum erstreckt als Leiterin der Fachstelle Demenz. Und Sie sind Mitautorin des Buches Mit Demenz leben, den Alltag gestalten. Die Infos dazu finden Sie auf horeb.org. Auch schöne Grüße nach Köln. Danke, Frau Dr. Sotong.
Vielen Dank. Gute Zeit.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt hellhörig geworden sind auf unserer Reihe, die Termine, die finden Sie im Internet auf horeb.org oder rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Dort gibt man Ihnen Auskunft, welche anderen Sendungen noch in dieser kurzen Reihe Diagnose Demenz hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb gelaufen sind. Alle Sendungen finden Sie auch im Podcast, können zeitunabhängig in der Rubrik Wie Leben gelingen kann, Leben in Beziehung heruntergeladen werden und gesucht werden. Der Hörerservice hat die Rufnummer 08328 921 110. Eine CD schickt Ihnen natürlich auch gerne der Radio Horeb CD-Dienst zu. Rufen Sie gerne an. Die Rufnummer nochmal, die Balderschwanger Vorwahl 08328 921 120. Das war jetzt die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Ich bedanke mich ganz sehr bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich getragen fühlen von Gott, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist. Wie heißt es so schön? Wer glaubt, ist nie allein. Und der Heilige Geist ermöglicht es uns auch, dass wir unsere Augen öffnen für Hilfsangebote. Haben Sie Mut, sie entgegenzunehmen. Gott beruft uns in Aufgaben oder Aufgaben stellt uns auch das Leben, Lebensumstände. Aber wir werden immer wieder dazu befähigt und entwickeln auch Kräfte, wo man vorher sagt, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das kann. Ich hatte immer Angst vor der und der Situation. Jetzt sind wir drinnen und es geht. Jeden Tag schauen wir auf die Aufgaben von heute und bewältigen sie. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.